Hier ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hallo Hebammen Podcast. Wer uns vielleicht noch nicht kennt.
Ich bin die Anja.
Und ich bin die Marie. Und wir beide sind zwei Hebammen aus Heidelberg und die Gesichter hinter Hallo Hebammen. Wir wollen uns in der heutigen Folge mit dem Thema Wassergeburt beschäftigen, da wirklich viele Fragen, ja, oder wir immer sehr, sehr viele Fragen dazu bekommen, vor allem in unserem Alltag als Hebamme, wenn wir die Familien während der Schwangerschaft schon kennenlernen und es weiter Richtung Geburtstermin geht und die Frage ein bisschen aufkommt, wie möchte ich denn eigentlich gebären? Und Anja, du wirst heute die Fragen beantworten und ich habe die schöne Rolle, sie dir zu stellen.
Ja, da freue ich mich, weil was du vielleicht noch nicht von mir wusstest, ich habe jahrelang im Rahmen der Hebammensprechstunde die Aufklärungsgespräche für die Wassergeburten gemeinsam mit der leitenden Oberärztin in der Schwangerenambulanz bei uns in der Klinik gemacht. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, da denke ich gern dran zurück. Deswegen an dieser Stelle liebe Grüße an dich, liebe Eva, falls du das hörst.
Und deshalb habe ich mir genau diese Folge für dich auch heute ausgedacht, weil ich genau weiß, dass du da die absolut perfekte Expertin bist. Ich natürlich auch, muss man sagen. Nein, Spaß.
Doch, natürlich, nein, wir begleiten ja beide tatsächlich die Geburten, auch Wassergeburten, in unserem klinischen Setting und sehr gerne auch. Und deswegen, absolut, du bist auch Expertin. Wenn ich mal nicht weiter weiß, hake einfach ein.
Nein, du bist da auf jeden Fall, weil du ja die Aufklärungsgespräche gemacht hast, jetzt, glaube ich, die Richtige an dieser Stelle. Aber na Mensch, ich glaube, die Voraussetzungen sind hier gut verteilt heute. Deshalb legen wir auf jeden Fall los. Starten wir mit der Einstiegsfrage. Erklär uns doch mal, was ist denn eigentlich eine Wassergeburt?
Das ist ganz einfach erklärt eine Möglichkeit, wie man sein Kind gebären kann. Das bedeutet einfach, dass man sein Kind dabei direkt im Wasser bekommt. Dafür kann entweder eine herkömmliche Badewanne in Frage kommen. Viele Geburtskliniken haben aber auch spezielle Gebärwannen, die mit allerlei zusätzlichen Gadgets wie zum Beispiel Griffen, Stufen, aber auch speziellen Tritten für einen besseren Halt ausgestattet sind. Oder aber es gibt auch noch sogenannte Geburtspools, die für diesen Zweck vor allen Dingen bei einer Hausgeburt aufgebaut und genutzt werden können.
Ist die Wassergeburt denn für jede Frau etwas, beziehungsweise kann jede Frau im Wasser gebären?
Jein. Prinzipiell sollte man erstmal für sich herausfinden, ob man sich im Element Wasser überhaupt wohlfühlt. Ich glaube, das ist so der erste wichtige Step. Wenn man sonst auch eher jemand ist, der nicht gerne badet oder das vielleicht sogar unangenehm findet, auch das gibt's ja, dann wird sich das während der Geburt höchstwahrscheinlich nicht ändern und eine Geburt an Land ist dann wahrscheinlich eher ratsam. Unabhängig davon gibt's allerdings auch einige Ausschlusskriterien, bei denen eine Wassergeburt auch absolut nicht empfohlen ist.
Und es ist, glaube ich, gut, sich damit auseinanderzusetzen, wie du gesagt hast, ob man baden möchte oder eben auch nicht. Ne? Wir sind ja nicht alle Fische.
Nee, absolut nicht. Ja. Gehst du gerne baden?
Ach, es geht so. Ich stelle mir das immer schön vor, dann lege ich mich in die Badewanne und dann wird mir immer so heiß. Und dann kriege ich Kreislauf, muss ich raus. Also ich bade gefühlt immer 5 Minuten und alle machen, sagen, weiß ich nicht, viele, die da Stunden rumplättern. Bin ich nicht so der Fall.
Ich finde es eigentlich ganz schön. Weißt du, was ich überhaupt nicht mag? Dieses schrumpelige Gefühl danach an meinen Fingern und den Füßen. Wahrscheinlich bin ich einfach immer zu lang drin. Das hast du wahrscheinlich nicht so, wenn du nach 5 Minuten rausspringst, oder?
Ist dann immer so heiß. Vielleicht muss ich mal mehr die Temperatur regulieren. Ich
da kommen wir nachher gleich noch auf das Thema Temperatur. Da kannst du dich dann sehr angesprochen fühlen, liebe Marie.
Ich schreib's mir hinter die Ohren. Aber du hast ja gerade gesagt, dass es Ausschlusskriterien gibt, wann eine Wanngeburt nicht möglich ist. Würdest du uns dazu noch mal mehr erzählen?
Ja, na klar. Also in bestimmten Fällen wird von einer Wassergeburt abgeraten. Das können sein Mehrlingsgeburten, das heißt, wenn man Zwillinge erwartet oder vielleicht sogar Drillinge. Außerdem bei Kindern, die in Beckenendlage liegen, wird es nicht empfohlen. Außerdem, wenn eine Frühgeburtigkeit vorliegt, das heißt, wenn sich das Kind kleiner der 37. Schwangerschaftswoche auf den Weg macht, also vor 37 plus 0. Außerdem, wenn es Auffälligkeiten beim kindlichen Wachstum gibt, das heißt, eine Wachstumsverzögerung vorliegt, das heißt, das Kind ist zu klein oder eben aber auch das Gegenteil vorliegt, das heißt, das Kind ist sehr groß. Aber auch wenn mütterliche Infektionskrankheiten vorliegen, dann ist eine Wassergeburt nicht möglich. Das sind jetzt so die Sachen, die man in der Schwangerschaft schon ganz gut erkennen kann. Aber auch während der Geburt können Auffälligkeiten auftreten, wie zum Beispiel, dass die Herztöne des Kindes abfallen oder aber das Fruchtwasser dick grün ist, das bedeutet, meconiumhaltig ist. Dann kann auch in der Geburtssituation direkt eine Kontraindikation vorliegen. Das bedeutet, eine Wassergeburt dann eben nicht mehr möglich sein.
Ja, da muss man beziehungsweise immer auch ein bisschen offen bleiben, wie das ja immer bei Geburten so ist. Man hat vielleicht einen Geburtsplan, ne? Aber es gibt dann doch, wie du gerade so schön gesagt hast, einige Faktoren, die eben begünstigen, dass man leider abweichen muss. Aber wenn ich mir das jetzt vornehme in der Schwangerschaft, ich kann mir das vorstellen, in der Wanne zu gebären, gibt es da etwas, was ich tun kann, beziehungsweise muss ich das vorbereiten?
Wenn der Wunsch nach einer Wassergeburt besteht, finde ich es ratsam, immer einen Termin mit der gewählten Geburtsklinik für ein Geburtsplanungsgespräch zu vereinbaren. Wenn man eine Geburt im Geburtshaus oder auch zu Hause plant, dann sollte der Wunsch danach wirklich unbedingt frühzeitig mit der eigenen Hebamme besprochen werden, damit sie zum einen darüber informiert ist und gegebenenfalls auch alles organisieren kann. Zum Beispiel, wenn man keine eigene Badewanne hat, ne, dann ist das natürlich relevant für sie zu wissen. Oder aber auch, wenn man zwar eine eigene Badewanne hat, aber vielleicht mehr Platz wünscht, als in der eigenen Badewanne verfügbar ist. Beim Geburtsplanungsgespräch in der Klinik kann dann je nach Hausstandard ein Aufklärungsgespräch vorab notwendig sein. Da habe ich schon geteasert in der Einleitung. Bei uns ist das der Fall, was man dann einfach in diesem Rahmen durchführen kann. Und dabei wird man einfach über den generellen Ablauf im Kreissaal aufgeklärt. Man bekommt auch etwas über die Vor- und Nachteile zu hören und unter welchen Umständen es vielleicht auch nicht möglich ist, im Wasser zu gebären, obwohl es eigentlich vielleicht gar keine vorliegenden Kontraindikationen gibt, die ich gerade genannt habe.
Da würde ich gerne noch mal kurz einhaken. Welche Umstände können das denn sein, bei denen es nicht möglich ist?
Zum Beispiel, wenn sehr, sehr viel los ist. Wir Hebammen sagen gerne, wenn der Bus vorgefahren ist. Es gibt ja solche Dienste, ne, wo man nicht weiß, total, wo es hin, wo es vorne. Und bei einer Wannengeburt ist eine 1:1 Betreuung wirklich sehr, sehr wichtig, um Auffälligkeiten, zum Beispiel den mütterlichen Kreislauf, wie du das vorhin auch schon beschrieben hast, einfach frühzeitig zu erkennen. Und wenn man das im klinischen Setting zum Zeitpunkt der Geburt nicht gewährleisten kann, was leider manchmal der Fall sein kann, dann schließen das einige Geburtskliniken kategorisch aus, weil sie sagen, die Sicherheit von Mutter und Kind geht in dieser Situation vor.
Mhm. Kommen wir aber noch mal ganz kurz zurück zum Geburtsplanungsgespräch in der Klinik. Ist das ausreichend, dieses Aufklärungsgespräch zu führen, oder sind vielleicht noch andere zusätzliche Untersuchungen in der Schwangerschaft notwendig, weil die zum Beispiel nicht in den Mutterschaftsrichtlinien vorgesehen sind?
Das ist ein bisschen schwierig zu beantworten. Das kommt immer so ein bisschen auf den Standard des gewählten Geburtsortes an. Bei einigen ist es notwendig, bei anderen nicht, dass noch zusätzliche Untersuchungen durchgeführt werden sollen und müssen. Das können zum Beispiel zusätzliche Blutuntersuchungen sein oder ein zusätzlicher Abstrich, aber das ist alles sehr, sehr individuell und muss deswegen, das ist mein Tipp an der Stelle, immer wirklich am gewählten Geburtsort bzw. bei der eigenen Hebamme nachgefragt werden.
Du hast gerade zusätzliche Untersuchungen oder auch Abstriche angesprochen. Kannst du vielleicht trotzdem kurz darauf eingehen, welche das sind bzw. welche man in der Schwangerschaft eventuell hier noch durchführen lassen sollte?
Das können zum Beispiel die Blutentnahme auf Hepatitis C sein. Die wird häufig in den Geburtskliniken noch zusätzlich verlangt. Da muss man einfach wissen, diese Untersuchung gehört nicht zur regulären Mutterschaftsvorsorge. Es kann also sein, dass ihr da wirklich auch noch ein paar Euro selber dafür tatsächlich bezahlen müsst. Auch kann es sein, da ja zum Beispiel die Blutuntersuchung auf HIV und das HBS-AG ja meistens relativ zu Beginn der Schwangerschaft untersucht werden, dass dann nochmal frischere Ergebnisse, die einfach nicht so lange zurückliegen, mitgebracht werden sollen. Bei manchen ist es aber auch völlig ausreichend, wenn diese Untersuchung einmal in der Schwangerschaft durchgeführt wurde, also egal zu welchem Zeitpunkt. Andere wiederum legen großen Wert darauf, dass die Ergebnisse der gewünschten Untersuchung nicht älter als ein paar Wochen sind. Was außerdem noch wichtig ist, bei der Blutuntersuchung auf HIV ist es ja aus Datenschutzgründen auch meistens so, dass im Mutterpass häufig nur durchgeführt angekreuzt wird oder da eben steht. Da kann es sein, dass man das Ergebnis vom Labor, welches beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin vorliegt, in Kopie einfach mitbringen soll. Und außerdem ist in einigen Häusern der Abstrich auf Streptokokken B dann nicht nur obligat. Das heißt, es ist dann nicht nur was, was empfohlen wird durchzuführen, sondern der muss dann durchgeführt sein, um sein Kind im Wasser gebären zu können. Wie gesagt, alles sehr individuell. Fragt da am besten wirklich direkt einmal nach.
Okay, aber das sind ja dennoch ein paar Anhaltspunkte, die du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern hier mit auf den Weg geben konntest. Gehen wir doch nochmal einen Schritt weiter. Welche Vorteile hat denn eigentlich die Wassergeburt? Gibt es da welche? Und wenn ja, welche sind das?
Die gibt's tatsächlich. Überrascht dich?
Ja, auf jeden Fall.
Nicht, oder?
Ich bin ganz Ohr.
Also tatsächlich ist es so, dass viele Frauen sich im Wasser schwereloser fühlen und dadurch deutlich besser während der Geburt entspannen können. Auch einfach so besser locker lassen können, ne? Der Aufenthalt im Wasser kann auch eine Art natürliches Schmerzmittel sein, weil dadurch der Wehenschmerz gelindert werden kann und dadurch auch automatisch dann weniger Bedarf an anderen Schmerzmitteln besteht. Weiterhin, das wissen viele tatsächlich nicht, kann die Geburtsdauer der ersten Geburtsphase etwas verkürzt sein. Und ein weiterer Vorteil, den viele jetzt vielleicht gar nicht so unmittelbar auf dem Schirm haben und den man auch nicht so regulär sonst irgendwo liest, ist, dass man ja mit der Geburtswanne bzw. mit dem Geburtspool ja nochmal so eine Art eigenen kleinen Raum im Raum hat, den man nur für sich hat, sozusagen als eine Art Abgrenzung. Denn das ist vielleicht für euch auch nochmal interessant zu hören. Wir Geburtshelfer, also die Hebammen und oder der Gynäkologe, die Gynäkologin, kommen nicht mit in die Gebärwanne, in den Geburtspool mit hinein. Ne? Das ist vielleicht auch nochmal wirklich eine interessante Information. Dadurch hat man nochmal so ein bisschen mehr auch Abstand, ne, und so seinen eigenen Bereich. Und die bisher genannten Vorteile von mir beziehen sich jetzt natürlich eher auf die Frau. Für das neugeborene Kind ist es aber natürlich auch so, dass es einen sanfteren Übergang in diese Welt bedeutet, wenn sie ins Wasser hineingeboren werden.
Da hake ich jetzt direkt nochmal rein, denn eine große Sorge der Eltern ist ja, wenn man sich jetzt vorstellt, das Kind wird geboren, dann wird es ja ins Wasser hineingeboren und dann kommen ja viele mit dem ersten Atemzug. Ne? Jetzt denkt man da vielleicht, ertrinkt mein Kind, erstickt mein Kind in der Sekunde. Kannst du uns dazu nochmal mehr sagen?
Davor müssen die Eltern keine Angst haben, wenn alles normal läuft. Ne? Das Kind wird weiterhin durch die Nabelschnur mit Sauerstoff versorgt. Und was da auch, glaube ich, nochmal interessant zu wissen ist, die Kinder beginnen in der Regel eigentlich erst mit dem Atmen, wenn das Gesicht wirklich an die Luft kommt. Und deswegen ist es wichtig, darauf zu achten, dass dann ab dem Zeitpunkt, wo das eben passiert ist, Gesicht und Nase nicht wieder länger unter Wasser kommen. Na, manchmal ist ja dann so, man hat das Kind auf der Brust, Bonding, und dann entspannt man so ein bisschen, geht tiefer, tiefer. Also da müsst ihr wirklich ein bisschen drauf achten. Die Kinder haben zwar einen Tauchreflex, das heißt, sie haben einen sogenannten Schutzreflex, dass sie mit dem Atmen aufhören, wenn Mund und Nase unter Wasser kommen. Ganz vereinfacht erklärt, verschließen die einfach diese beiden Körperöffnungen. Aber der Sauerstoffvorrat ist dann nach der Abnabelung eben nur noch begrenzt, weil das dann eben nicht mehr über den Mutterkuchen und die Plazenta einfach erfolgt, sondern über die Atmung passieren muss. Und deswegen muss man da so ein bisschen schauen.
Trotzdem total spannend, was die Natur da eingerichtet hat, oder?
Ja, absolut.
Dass sie erst in die Luft kommen und dann sozusagen erst den Atemzug machen und diese 3, 4, 5 Sekunden, wo sie eben brauchen, um auch aufzutauchen, ja eben noch nicht diesen ersten Atemzug tätigen. Sehr, sehr spannend. Danke, dass du uns hier nochmal mehr Einblicke gegeben hast. Du hast ja schon von einigen Vorteilen oder eben gerade einige Vorteile genannt. Mich würde noch interessieren, weil das hört und liest man ja auch immer wieder im Zusammenhang mit der Wassergeburt, ist das Risiko für Geburtsverletzungen im Wasser wirklich geringer?
Ja, dahingehend wurden tatsächlich einige Untersuchungen inzwischen in den letzten Jahren durchgeführt, die tatsächlich gezeigt haben, dass, ich zitiere, ein signifikant niedrigeres Risiko für Dammrisse besteht. Und irgendwie finde ich das auch eigentlich irgendwie ein bisschen logisch. Denn durch das warme Wasser wird das Gewebe natürlich weicher und kann sich dadurch natürlich ja auch deutlich besser dehnen, wenn das Kind einfach geboren wird.
Ja, wird nicht nur weicher, sondern auch die Wärme durchblutet besser. Ich meine, das machen wir ja oft manuell ja kurz vor Geburt auch. Wenn wir
an Land,
wenn die Kinder dann kommen, dass wir warme Kompressen zum Beispiel auf den Damm auflegen, ne? Eine kleine Massage nochmal machen oder ähnliches, da kann das dann jedenfalls schon helfen. Eine letzte Frage, die mir jetzt dazu noch einfällt, weil du hast gerade bei den Vorteilen gesagt, dass der Bedarf an Schmerzmitteln deutlich geringer ist bei einer Wassergeburt als vergleichsweise eine Geburt an Land. Wie sieht das generell aus mit Schmerzmitteln? Darf man Schmerzmittel in der Wanne bekommen und vor allem, wie sieht es da mit einer PDA vielleicht auch aus?
Also die Sache mit der PDA kann ich ganz eindeutig beantworten, weil das wird überall gleich gehandhabt. Deswegen ziehe ich das jetzt einfach mal vor, wenn das für dich okay ist.
Auf jeden Fall.
Eine PDA ist bei der Wanngeburt nicht möglich. Und das wissen tatsächlich viele nicht. Das liegt aber einfach daran, dass das Risiko für eine Infektion zu groß ist und wird deswegen Stand heute nicht gemacht.
Mhm.
Das gibt's nicht. Das muss man einfach vorab wissen. Bezüglich anderer Schmerzmittel wird es je nach Geburtsort unterschiedlich gehandhabt. Manche sagen, Die Badewanne ist das Schmerzmittel. Wenn man etwas Alternatives möchte, etwas Stärkeres möchte, muss man leider raus aus der Wanne kommen. Mhm. Bei anderen ist es hingegen durchaus möglich, dass man zum Beispiel krampflösende Schmerzmittel bekommen kann oder sogar zum Beispiel Lachgas inzwischen eingesetzt wird. Deswegen an dieser Stelle mein Tipp, fragt das unbedingt beim Geburtsplanungsgespräch einmal nach, wie das an eurem gewählten Geburtsort gehandhabt wird. Und dann könnt ihr euch vorab schon mal seelisch und moralisch darauf einstellen.
Okay, das ist hier, glaube ich, eine sehr wichtige Information, gerade wenn man sich persönlich mit dem Thema Schmerzmittel auseinandersetzt und vielleicht auch unbedingt eine PDA haben möchte und vielleicht nicht ohne Schmerzmittel gebären möchte, dann ist es auf jeden Fall wichtig zu wissen. Gehen wir gerne jetzt noch mal einen Schritt weiter. Wie läuft denn eine Wassergeburt ab?
Was die Vorbereitung angeht, eigentlich nicht so viel anders als eine Geburt an Land. Was wir tatsächlich häufig beobachten, und das ist so ein bisschen ein Unterschied, dass viele Frauen sich wünschen, dass vorab auf jeden Fall noch mal ein Einlauf gemacht wird, wenn sie eine Wassergeburt planen. In vielen Kliniken, das ist für euch vielleicht auch nochmal interessant zu hören, ist das üblicherweise auch Standard, dass dieser immer vor einer Wassergeburt durchgeführt wird. Und man muss schon ehrlich sagen, das kann schon auch sinnvoll sein einfach. Ne? Zum einen, wenn man das Thema Stuhlgang mit sich herumträgt, einen das in der Schwangerschaft vielleicht beschäftigt und man davor vielleicht auch so eine gewisse Scham hat. Und durch einen Einlauf vorab können einfach diese Sorgen ganz unkompliziert genommen werden. Und was außerdem noch ein positiver Effekt ist, die Verunreinigung des Wassers kann dadurch minimiert werden.
Du sagst, das Risiko wird minimiert. Jetzt aber mal hier richtig zum Real Talk.
Werbung. Entdecke Mamli, deine digitale Begleiterin durch Schwangerschaft und Mutterschaft. Diese App vereint die Weisheit von Achtsamkeitstrainerinnen, die Expertise von Schwangerschaftsexpertinnen und bietet direkte Unterstützung in 1-zu-1-Gesprächen durch die Mamli Coaches. Und das alles ohne Wartezeit.
Als zertifiziertes Medizinprodukt stützt sich Mamli auf wissenschaftlich fundierte Methoden. Sie wurden von Expertinnen aus Gynäkologie, Psychologie und Hebammenkunde entwickelt und hilft dir, Ängste und Sorgen in dieser entscheidenden Lebensphase zu bewältigen.
Ein besonderes Highlight für Versicherte der Techniker Krankenkasse und der DBK ist die Nutzung von Mamli kostenfrei. Nutzerinnen anderer Krankenkassen können ebenfalls eine Kostenübernahme beantragen.
Mamli ist mehr als nur eine App. Sie ist ein vertrauensvoller Begleiter auf deinem Weg zur Mutterschaft, der dir unkomplizierte Unterstützung bietet, wann immer du sie benötigst. Erfahre mehr über Mamli und die Möglichkeiten zur Kostenübernahme auf www.mamli.de.
Was sollte man vorab bei einer Wassergeburt wissen und worüber spricht denn hier niemand? Du hast ja schon so ein bisschen die Verunreinigung des Wassers angesprochen. Erzähl noch mal mehr.
Das ist interessant, dass da eigentlich niemand richtig drüber spricht. Das hat auch unser TikTok-Video zu dem Thema gezeigt. Ich glaube, es ist eins unserer mit bestgeklickten, ne? Verunreinigung, Stuhlgang bei der Wassergeburt.
Du meinst das mit dem Kescher?
Mit dem Kescher, genau. Also was da wirklich wichtig ist für euch zu wissen, und da nehmen wir jetzt auch wirklich sämtliche Illusionen, es kommt eigentlich immer zu einer Verunreinigung des Badewassers. Entweder durch Blut, Schleim oder eben auch durch Stuhlgang bei der Geburt. Das ist normal. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, aber darüber spricht irgendwie einfach gefühlt niemand. Viele stellen sich das deswegen so vor, dass das Wasser genauso klar ist und bleibt wie in dem Moment, wo sie ins Wasser reingehen. Und das ist aber häufig eben nicht der Fall. Und deswegen finden wir das so wichtig, da offen und ehrlich drüber mit euch zu sprechen, sowohl auf unseren Social-Media-Kanälen als auch hier in diesem Podcast.
Ja, und wichtig, dass du es ansprichst, denn man kann sich dann ja vorab wirklich Gedanken machen, habe ich vielleicht ein Problem damit, ist dann ein Einlauf das Richtige für mich oder welche Möglichkeiten gibt es da, kann ich das vielleicht ausstellen? Und wichtig für euch hier auch nochmal zu wissen, uns macht das nicht viel aus. Ja. Was im Kreißsaal passiert, das bleibt im Kreißsaal. Keiner verlässt den Kreißsaal und sagt, oh Gott, wisst ihr, was passiert ist? Weil oft denken wir, oh Gott, wie reden die jetzt über mich oder wie ist das irgendwie passiert? Das passiert nirgends. Also mir ist das noch nie vorgekommen, dir auch nicht. Wir haben in vielen Häusern schon gearbeitet, beziehungsweise waren wir auch in unserer Ausbildung in verschiedensten Häusern und da war das auch nie der Fall, ne?
Absolut nicht. Und ich glaube aber trotzdem auch nochmal, dass es wirklich wichtig ist, ein realistisches Bild zu schaffen, weil eine Frage, die wir auch ganz oft gestellt bekommen, ja, kann denn meine Geburtsbegleitung mit in die Badewanne? Wenn man vorher nicht weiß, was da in diesem Badewasser passiert und man sich das vielleicht so vorstellt wie das normale Wannenbad zu Hause zur Entspannung und dann vielleicht überrascht wird und auch Partner, Partnerin das gar nicht vorab wissen, beziehungsweise die Geburtsbegleitung nicht weiß, dann kann das vielleicht für eine negative Überraschung sorgen, die einfach nicht angebracht ist während der Geburt auch und die man einfach vermeiden kann, wenn man einfach offen und ehrlich da mal drüber spricht.
Genau, sehr gut. Wir hatten es ja gerade schon, wie läuft eine Wassergeburt ab und wie ist es? Und gehen die Frauen denn eigentlich immer direkt in die Wanne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte gerne in der Wanne gebären, komme ich dann in den Kreißsaal und zack, liege in der Badewanne, bis die Geburt dann wirklich losgeht, bei den ersten Wehen schon oder eher auch erst später? Wann ist der richtige Zeitpunkt?
Meistens gehen sie wirklich nicht sofort rein. Es ist natürlich schon so, dass die Badewanne generell auch eine tolle Möglichkeit der Schmerzerleichterung in der Eröffnungsphase einfach ist. Das muss man schon sagen. Dann macht es aber je nach Geburtsfortschritt einfach Sinn, dass man immer mal wieder zwischenzeitlich rauskommt, um sich einfach ein bisschen zu akklimatisieren. Und generell muss man schon sagen, dass wenn man eine Wannengeburt plant, es wenig Sinn macht, wirklich zum Zeitpunkt der allerersten Wehen bereits in die Badewanne zu gehen. Weil wenn man dann wirklich ununterbrochen bis zum Zeitpunkt der Geburt drin bleibt, dann hat man am Ende wirklich Schwimmhäute zwischen den Fingern und den Zehen. Das ist jetzt so ein bisschen überspitzt hier von mir dargestellt, aber ich glaube, so versteht man, worauf ich hinaus will. Die meisten Frauen gehen bei einer Wassergeburt so frühestens bei einer Muttermundseröffnung von 4 bis 5 Zentimetern eigentlich in die Badewanne. Manche sogar auch erst etwas später.
Aber möglich ist es.
Möglich ist es. Wie gesagt, ich habe nachher auch noch einen Tipp dabei, was ihr euch einpacken sollt. Man kann ja auch mal immer wieder zwischendurch auch nochmal rausgehen. Wie gesagt, akklimatisieren, wie ich das gerade beschrieben habe. Mhm. Und dann immer wieder rein. Da kann auch die Wanne nochmal frisch gemacht werden. Das ist Möglichkeit besteht.
Super.
Weißt du, was mir gerade noch einfällt? Wir sind gerade auf die Geburtsbegleitung kurz hier teasernd eingegangen und jetzt sicherlich fragen sich jetzt der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin, kann denn die Geburtsbegleitung eigentlich mit rein?
Das ist eine sehr gute Frage. Willst du die beantworten?
Das kommt immer so ein bisschen auf den gewählten Geburtsort an. Sehr individuell. Ich wollte es nur erwähnen.
Ja, und ich glaube, auch der Zeitpunkt kann hier ja unterschiedlich sein. Ne, wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich kann mir vorstellen, mit dir während der Geburt ein bisschen zu schwimmen. Und wenn man jetzt absehen kann, das Kind kommt jetzt auf die Welt, dann verlässt man sozusagen die Geburtswanne. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wann eben die Geburtsbegleitung mit im Wasser ist und wann es vielleicht sinnvoll kann, dann die Badewanne zu verlassen. Da kann man ja aber auch so ein bisschen entscheiden, vielleicht auch in der Situation selbst, hat die Geburtsbegleitung jetzt Lust auf Wasser? Also nachts um 4, wenn man in den Kreißsaal kommt, manche sagen ja auch dann, oh nee, ich kann es gerade gar nicht irgendwie haben, brauche ich gerade nicht, möchte ich nicht, möchte mir die Option offen lassen. Packt euch dann bitte Badesachen ein.
Ich weiß nicht, warum du mir jetzt hier so schelmisch zutrinkst.
Also, wenn das geben wir euch einfach nur mit auf den Weg. Wenn ihr euch das vorstellen könnt, packt euch ein Bikini, eine Badehose ein, damit das dann auch möglich ist.
Und was da wirklich auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, nicht an jedem Geburtsort, nicht in jeder Geburtsklinik ist das gern gesehen. Deswegen, wenn ihr den Wunsch habt, sprecht das offen und ehrlich vorab. Kommunikation ist key. Ja, besprecht das einfach. Gibt es die Möglichkeit, gibt es sie nicht. Nicht, dass ihr dann enttäuscht seid, wenn es vielleicht gar nicht an dem Geburtsort möglich scheint.
Jetzt hole ich mir ganz kurz einen Stift, einen Block und weil jetzt kommt meine Frage, an der ich wahrscheinlich mitschreiben muss.
Mhm.
Welche Temperaturen hat denn eigentlich das Badewasser? Eher warm oder eher kalt?
Ja, da kannst du wirklich mal genau mitschreiben.
Moment.
Da gebe ich dir jetzt einen Tipp für deine Gesundheit fürs Leben, gebe ich dir jetzt hier einen Tipp. Die Wassertemperatur kann immer so ein bisschen nach den individuellen Bedürfnissen der Frau sich richten, liegt aber in der Regel zwischen 32 bis 37 Grad. Deine individuellen Bedürfnisse liegen wahrscheinlich bei 42 Grad.
Richtig, ist einfach zu heiß.
Ja, und
einfach
das ist
zu heiß. Vielleicht sollte ich das Badethermometer meiner Tochter mal verwenden, dass ich sehe, in welcher heißen Brühe ich da eigentlich immer schwimme.
Ja, und das ist jetzt hier sicherlich, geht das einigen Hörern und Hörerinnen jetzt hier an der Stelle so, das klingt für die jetzt nach Eisbaden. Ne? Die sind vielleicht eher Typ Marie, lassen sich da wirklich dampfende dampfend heißes
ich
Wasser
halt
ein.
Ein Dampfbad. Ja, auch was Schönes. Gut für die Lungen.
Ja, aber was man ja wirklich echt sagen muss, wir baden fast alle wirklich viel wärmer und viel zu heiß in der Regel, obwohl wir eigentlich alle wissen, auch du, liebe Marie, dass das nicht gut ist.
Ich merke es ja im Kreislauf.
Ja.
Nee, aber wenn man sich das wirklich mal vorstellt, 32 Grad und man schwimmt in 32 Grad, das ist gar nicht so warm. Also es ist auf keinen Fall heiß, es ist ja körperwarm und empfinden tatsächlich die Frauen, wenn sie ins Wasser gehen, manchmal auch eher als kalt.
Ja, absolut. Es ist aber, glaube ich, deswegen an der Stelle nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, warum das eigentlich so empfohlen ist. Das liegt zum einen, du hast es jetzt schon mehrmals gesagt, am Kreislauf der Frau. Der wird in der Badewanne sowieso schon zusätzlich während der Schwangerschaft einfach beansprucht und während der Geburt einfach nochmal mehr. Und wenn das Badewasser eben zu warm oder zu kalt ist, kann das einfach ein Problem dann geben während der Geburt, weil der Kreislauf schlapp macht und man dann deswegen die Wannengeburt eben unterbrechen oder abbrechen muss. Das wirkt sich also negativ einfach auf die Geburt aus. Und zum anderen können vor allen Dingen die heißere Wassertemperatur beim Baden über eine längere Zeit zu einer Erhöhung der kindlichen Herzfrequenz, einer sogenannten Tachykardie, führen. Und das ist natürlich ebenso ungünstig, weil sich das im TDG niederschlägt.
Definitiv. Was mich da jetzt noch interessieren würde, ist, eine Geburt kann ja eine ganze Zeit dauern. Das wissen wir ja, vor allem ja auch beim ersten Kind. Wird das Badewasser dann regelmäßig erneuert, damit es dann nicht zu kalt wird? Oder wie läuft das ab? Weil über einen längeren Zeitraum, 5, 6, 7 Stunden, dann hat es auf einmal halt nur noch 20 Grad.
Ja, das ist wichtig. Die Wassertemperatur sollte idealerweise immer konstant gehalten werden. Deswegen kontrollieren wir Hebammen das auch regelmäßig während der Geburt ganz beiläufig. Wenn wir merken, dass die Wassertemperatur sich abkühlt, dann wird immer wieder etwas Wasser abgelassen und gleichzeitig frisches, warmes Wasser hinzugegeben. Das hat auch noch gleichzeitig den Vorteil, dass das Wasser dadurch regelmäßig so ein bisschen frisch einfach gemacht wird, ne?
Wenn es dann soweit ist und das Kind bereits geboren oder ist bereit, nun geboren zu werden, in welcher Position kann das denn in einer Wanne passieren?
Da sind der Fantasie eigentlich wirklich keine Grenzen gesetzt. Manche sind so eher halbsitzend, andere liegen in Seitenlage. Wiederum andere Frauen gehen in den Vierfüßlerstand oder in eine eher hockende Position. Da probiert ihr als Frau also am besten mal aus, welche Position für die Geburt einfach angenehm ist.
Mhm. Gehen wir noch einen kleinen Schritt weiter. Das Kind ist nun geboren, aber die Geburt ist ja noch nicht ganz beendet, weil, wie man vielleicht oder ihr aus unseren vorherigen Podcast-Folgen vielleicht schon wisst, steht noch die Geburt der Plazenta aus. Wie sieht das denn hier aus?
Du willst sicherlich wissen, ob die dann auch im Wasser kommt, oder?
Richtig. Muss ich dafür die Wanne verlassen, ja oder nein?
Also in der Regel kommt die nicht in der Badewanne und im Badewasser, es sei denn, sie ist schneller als das Badewasser, weil das wird nämlich in der Regel nach der Geburt unmittelbar abgelassen. Alternativ wird es auch noch so gehandhabt, dass die Frau in der Nachgeburtsphase und für die Geburt der Plazenta, also des Mutterkuchens, dann aus der Badewanne kommt. Damit will man euch nicht ärgern. Das ist wirklich deswegen wichtig, um den Blutverlust in der Nachgeburtsphase adäquat beurteilen zu können. Das ist im Wasser nämlich einfach nicht möglich. Ja. Das muss man einfach so ehrlich sagen. Man macht das aber auch zusätzlich noch deswegen, um die geborene Plazenta auf Vollständigkeit hin überprüfen zu können. Nicht, dass durch das Wasser ein Stückchen einfach mal verloren geht. Wenn die geboren wird, das ist vielleicht ein Stückchen, das hängt irgendwie am letzten Faden, ne? Und dann spült es das weg. Da kann keiner den Siphon oder den Abfluss dann durchgucken. Dann wird im Zweifel die Plazenta als unvollständig angesehen, obwohl sie eigentlich vollständig geboren wurde. Und deswegen ist das wirklich wichtig, dass das im Trocknen bzw. dann an Land erfolgt.
Vielen Dank dafür. Vorhin hast du es schon kurz angeteasert, dass du vielleicht noch spezielle Tipps für die Wassergeburt hast oder was man zusätzlich einpacken sollte.
Ja, die habe ich tatsächlich. Nehmt euch mehrere große und flauschige Handtücher mit. Ihr denkt euch vielleicht jetzt so, hä, Handtücher? Das ist doch was eigentlich, das kennen wir ja aus jedem Film. Holt mal Handtücher und heißes Wasser. Das sollte doch an jedem gewählten Geburtsort vorrätig sein. Ja, natürlich, aber es ist doch meistens doch schön, wenn man während der Geburt irgendwie seine eigenen Sachen dabei hat, die man kennt und die vielleicht auch den eigenen Geruch irgendwie haben. Ein weiterer Tipp kann der Bademantel sein, weil auch der natürlich super praktisch ist, um schnell mal raus und auch wieder rein in die Wanne zu gehen, weil man sich vielleicht akklimatisieren will zwischenzeitlich, das hatte ich vorhin schon erwähnt, oder aber auch mal auf Toilette gehen möchte, ne, um die Harnblase zu entleeren. Auch fühlen sich viele Frauen wirklich etwas wohler, wenn sie ein Bikini-Oberteil tragen oder auch ein Bandeau während der Wannengeburt, weil sie dann einfach nicht ganz so nackelig da in der Badewanne liegen. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, das könnt ihr noch einpacken.
Ich würde jetzt zum Abschluss gerne nochmal kurz zurückspringen auf das Thema Umentscheiden. Wir sind ja vorhin kurz darauf eingegangen, dass man sich als Frau vielleicht vorab schon mal Gedanken machen sollte, wie man zum Element Wasser überhaupt steht. Was ist, wenn ich mich für eine Wannengeburt während der Schwangerschaft entschieden habe oder mir das sogar auch wünsche, aber während der Geburt vielleicht merke oder kurzzeitig im Wasser bin, das ist hier nicht das Richtige für mich. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hier fühle ich mich überhaupt nicht wohl. Kann man jederzeit hier auch wieder raus? Oder ist es so, dass wenn einmal das Wasser eingelassen ist, dass man es zum gewissen Punkt durchziehen muss? Oder wenn ich das jetzt bei den Hebammen vielleicht auch groß gesagt habe, ich will auf jeden Fall die Wannengeburt, jetzt wird der Kreißsaal für mich freigemacht, wo vielleicht die Geburtswanne drinsteht, endlich bin ich da und merke, es ist nichts und habe jetzt vielleicht Angst, das zu sagen. Sind die Hebammen da sauer oder nicht? Oder wie ist das?
Nee, die werden ja nicht sauer, ganz im Gegenteil, oder? Bist du da schon mal?
Steht mal mit dem Zeigefinger und sagt, was wollen sie denn?
Manchmal bin ich traurig, weil manchmal denke ich so, oh, ich hätte jetzt so Lust auf eine Wanngeburt. Aber letztendlich ist es ja nur so, wir wollen euch so begleiten und unterstützen, wie es für euch am besten ist und womit ihr euch am wohlsten fühlt. Da ist ja unser Wunsch, auch wenn wir gerade Lust auf eine Wanngeburt, völlig Schnurz, ne? Also das ist einfach wichtig an der Stelle zu erwähnen. Deswegen ja natürlich, man hat jederzeit während der Geburt die Möglichkeit, sich gegen eine Wassergeburt zu entscheiden. Das kommt übrigens, vielleicht an der Stelle auch nochmal interessant, gar nicht so selten vor, dass Frauen wirklich ganz kurz reingehen, dann aber ganz schnell wirklich merken, nee, also in der Badewanne fühle ich mich ja jetzt überhaupt nicht wohl, mir auch viel zu wenig Bewegungsspielraum, ich will mich irgendwie mehr bewegen, das kann ich hier drin irgendwie nicht. Oder ich möchte jetzt doch lieber ein Schmerzmittel und deswegen dann zügig einfach wieder rausgehen. Da braucht ihr euch überhaupt gar keine Gedanken zu machen. Es ist nun mal nicht alles planbar, gerade was das Thema Geburt angeht. Und deswegen ist mein Tipp an dieser Stelle, um sich alle Eventualitäten für die Geburt offen zu halten, macht euch Gedanken, führt eventuell notwendige Gespräche und auch Aufklärungsgespräche und entscheidet dann wirklich ganz spontan nach Gefühl im Moment der Geburt.
Das ist doch ein super Tipp zum Abschluss. Danke dir dafür, liebe Anja. Wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen und wir konnten ein wenig Klarheit in das Thema Wassergeburt bringen. Wenn euch unsere Podcast bzw. diese Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniert doch unbedingt hier unseren Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen und lasst uns unbedingt eine Bewertung oder vielleicht sogar einen Kommentar da. Und wenn ihr spezielle Themenwünsche habt, dann freuen wir uns auch, wenn ihr diese uns mitteilt.
Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Da wird es um das Thema Kopfverformungen beim Baby gehen. Die machen wir aber nicht alleine, sondern holen uns einen Gast und einen echten Spezialisten dazu. Da freue ich mich wirklich sehr drauf. Seid also gespannt. Bis dahin, eure Anja
und Marie.